NDR Info. Echo des Tages.
Wie geht es weiter in Deutschland nach dem Fiasko um Jamaika? Lässt sich die SPD in die Pflicht nehmen bei der Bildung einer neuen Regierung? Das bleibt die spannende Frage, auch nach dem Besuch des SPD-Chefs beim Bundespräsidenten. Aber die Fronten bröckeln. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen. Im Führungsstreit in der CSU gibt es Anzeichen für eine Entspannung. In Berlin demonstrieren Siemens-Mitarbeiter gegen die geplanten Stellenstreichungen. 25 Jahre nach dem Brandanschlag von Mölln erinnert die Stadt an die Opfer. Myanmar und Bangladesch einigen sich über eine Rückkehr der Rohingya-Flüchtlinge. Und zum Schluss schalten wir noch einmal live nach Köln, kurz vor dem Europa-League-Spiel gegen Arsenal. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Schulz bei Steinmeier. Im politischen Fingerhakeln um die Regierungskrise dürfte dies ein wichtiges Treffen gewesen sein, wenn auch die Ergebnisse noch unklar sind. Beim Gespräch des Bundespräsidenten mit dem SPD-Vorsitzenden ging es allgemein um das Thema staatspolitische Verantwortung, konkret aber um die Frage, was die SPD beitragen kann zur Lösung der Regierungskrise. Wenigstens reden dürfte Steinmeiers Appell gewesen sein. Er hatte schon vorher klargemacht, dass er ein kategorisches Nein der SPD nur schwer akzeptieren kann, Sabine Müller berichtet.
Man sieht es ihm nicht an, so wie er lächelt. Aber als Martin Schulz am Nachmittag die Stufen zum Schloss Bellevue hinaufsteigt, da trägt er eine ziemliche Last auf den Schultern. Der Druck auf den SPD-Chef ist enorm. Zum einen aus der Union, die mit Zuckerbrot und Peitsche agiert. Der bayerische CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer argumentiert mit staatspolitischer Pflicht zur Verhandlung.
Ich glaube, dass in dieser Situation eine reine Verweigerungshaltung nicht verantwortbar ist, sondern ich fordere die SPD auf, dass sie in diese Gespräche eintritt.
Andere Unionsleute wollen die SPD gut 4 Wochen vor Weihnachten mit möglichen Geschenken locken, etwa einer Rentenreform inklusive Solidarrente. Der Druck aus der Union ist eine Sache, aber da ist ja auch noch der Druck aus der eigenen Partei. Klar, es gibt auch die, die wie Schulz bisher immer noch sagen, dass für sie eine große Koalition keine Option ist. Uli Grötsch zum Beispiel, SPD-Generalsekretär in Bayern.
Wir unterscheiden uns gerade in den für uns wichtigen Themen Arbeit, Rente, Familie, Bildung, Forschung und Entwicklung, Umwelt diametral und elementar von der Union. Und deshalb halte ich eine Koalition mit der Union nach wie vor für ausgeschlossen.
Aber es gibt eben auch immer mehr Stimmen, die danach rufen, man müsse mit der Union reden, ohne eine Vorfestlegung und einen Automatismus Richtung Große Koalition. Sicher, aber unbedingt reden. Außerdem wird die Möglichkeit hoch und runter diskutiert, eine unionsgeführte Minderheitsregierung zu tolerieren, was Schulz am Montag noch abgelehnt hatte. Um 3:15 fährt Schulz zusammen mit einem Berater pünktlich am Schloss Bellevue vor, wird in Frank-Walter Steinmeiers Büro geführt, wo die beiden eine gute Stunde lang reden. Auf den Fotos, die das Bundespräsidialamt veröffentlicht, sind die Gesichter ziemlich ernst. Wie bei allen Gesprächen, die der Bundespräsident in dieser Woche geführt hat, gibt es hinterher keine Presseunterrichtung. Aber Steinmeiers Position ist klar: Der Bundespräsident will eine Neuwahl vermeiden. Und Menschen, die Steinmeier gut kennen, glauben nicht, dass er einer Minderheitsregierung viel abgewinnen kann. Er ist ein Typ, der auf maximale Stabilität setzt. Nimmt Steinmeier seinen alten Parteifreund Schulz in die Pflicht? Wie geht es jetzt weiter für die SPD? Seit 17 Uhr sitzt Schulz im Willy-Brandt-Haus mit dem Rest der Parteiführung zusammen. Genossen wie SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel waren bei der Ankunft sehr wortkarg.
Wir werden heute Abend schlicht einfach alles beraten und werden sehen, was dabei rauskommt.
Soweit man hört, wollen die Teilnehmer heute Abend nicht mehr vor die Mikrofone treten. Die Öffentlichkeit soll morgen informiert werden. Bisher ist aus den Beratungen nichts nach außen gedrungen.
Soweit der Bericht von Sabine Müller. Keine große Koalition, die SPD soll in die Opposition. Diesen Kurs hatte Parteichef Schulz nach der Bundestagswahl ausgegeben und nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen noch einmal bekräftigt. Jetzt wird bei den Sozialdemokraten über eine Korrektur nachgedacht. Zu Recht, findet Jörg Seiselberg in seinem Kommentar.
Martin Schulz täte gut daran, auf den Bundespräsidenten zu hören, aber auch auf die Abgeordneten und viele andere in seiner Partei. Neuwahlen braucht niemand. Das Land am allerwenigsten. Die Wähler haben entschieden und auch wenn das Ergebnis kein einfaches ist, die Deutschen können jetzt nicht so lange weiter wählen, bis das Ergebnis dem SPD-Chef passt. Immerhin noch jeder 5. Wähler hat für die Sozialdemokraten gestimmt. Die SPD hat jetzt die Pflicht, aus diesem Wahlergebnis das Bestmögliche zu machen und für ihre 11,5 Millionen Wähler etwas herauszuholen. Politik ist kein Wunschkonzert. Es gibt einen Gestaltungsauftrag, auch wenn man das eigene Wahlergebnis nicht so toll findet. Im Übrigen ist völlig unverständlich, was Martin Schulz reitet, mit Neuwahlen zu liebäugeln. Für die SPD wäre dies ein politischer Selbstmord. Die Basis ist nach einem deprimierenden Wahlkampf ausgelaugt. Es gibt kein Geld, kein neues Programm und nach wie vor kein überzeugendes Personal. Im besten Fall würde die SPD noch einmal das Wahlergebnis vom 24. September einfahren. Im besten Fall. Ein SPD-Chef, der in der jetzigen Situation mit der Option Neuwahlen flirtet, missachtet nicht nur das Votum des Wählers, sondern läuft Gefahr, seine eigene Partei gegen die Wand zu fahren. Wobei eines klar sein muss, für das Nein von Schulz zu einer Neuauflage der Großen Koalition gibt es gute Gründe. Es reicht ein Blick nach Österreich. Eine große Koalition, die zu lange und zu uninspiriert arbeitet, stärkt die politischen Ränder, vor allem den Rechten. Das schadet der Demokratie und ist ein gewichtiges Argument, diese Option mit Spitzenfingern anzufassen. Aber es gibt zwischen Neuwahlen und GroKo eine dritte Option. Auch die birgt Risiken und Nebenwirkungen, könnte aber in der jetzigen Situation die beste unter schwierigen Alternativen sein. Das Risiko einer Minderheitsregierung ist ihre Instabilität. Im schlimmsten Fall muss sie sich ihre Mehrheiten Tag für Tag im Parlament zusammensuchen. Das ist für die bundesdeutsche Parlamentstradition ungewohnt und sicherlich mit Blick auf Deutschlands Führungsrolle in Europa nicht ideal. Trotzdem muss kein Partner nervös werden. Außenpolitisch war die SPD immer ein Garant für Stabilität und das wird sie auch bleiben, wenn sie nicht Teil der Regierung ist, sondern diese nur stützt. Innenpolitisch dagegen könnte es munter werden. Aber dies ist nach der Zeit der Großen Koalition keine schlechte Botschaft. Um jede Reform wird parlamentarisch gerungen, überraschende Bündnisse werden sich bilden. Und vielleicht wird mancher denken, wie schön lebhaft doch Demokratie sein kann. Ganz nebenbei sind die Chancen nicht schlecht, dass sich in diesem Szenario eine Schlagwortpartei wie die AfD selbst entzaubert. Natürlich ist auch eine Minderheitsregierung denkbar, in der die SPD als quasi Koalitionspartner mit einer formal allein regierenden Union ein paar zentrale politische Projekte vereinbart. Die SPD könnte so Positionen durchsetzen, die ihre Wähler wünschen, hätte aber deutlich mehr politische Beinfreiheit als in einer großen Koalition, was ihre Basis freuen dürfte. Wie man es auch dreht, es gibt bessere Alternativen, als 61,5 Millionen Menschen erneut an die Wahlurne zu rufen, weil die führenden Parteien mit dem Wahlergebnis überfordert sind. Der Wähler hat dem Land ein ungewohntes Parlament beschert. Jetzt ist es Zeit für mutige Lösungen. Die SPD sollte sie möglich machen.
Jörg Seiselberg kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Verantwortungslos, rücksichtslos, eine Provokation. Nicht nur im Gewerkschaftslager war die Empörung groß, als Siemens massive Stellenstreichungen ankündigte. Weltweit sollen 6.900 Stellen wegfallen, die Hälfte davon in Deutschland, und mindestens zwei Werke in Görlitz und Leipzig sollen geschlossen, eines in Erfurt verkauft werden. Und das, so sieht es jedenfalls die Gewerkschaft, obwohl Siemens noch immer Gewinne in Milliardenhöhe macht. In Berlin haben heute Hunderte von Siemens-Mitarbeitern gegen die Streichungen demonstriert. Von dort berichtet Annette Miersch.
Der Protestwagen mit einer Schmähfigur von Siemens-Chef Käser ist heute in Berlin richtig herumgekommen. Zweimal durch die ganze City West. Am Morgen führte er einen Autokorso vom Dynamo-Werk in Spandau hin zur Tagung des Siemens-Gesamtbetriebsrates in Neukölln an. Am Nachmittag war er dann der Hingucker bei einer Solidaritätskundgebung von Berliner Betriebsräten anderer Metallunternehmen, etwa von Mercedes, BMW, MAN oder Schindler. IG Metall-Chef Jörg Hofmann brachte dort das Anliegen noch mal so auf den Punkt.
Beim Gewinn von über 6 Milliarden Euro werden wir es nicht akzeptieren können, dass als Antwort auf strukturelle Probleme Massenentlassungen stehen. Wir fordern ein, die getroffenen Vereinbarungen Radolfzell 2 muss eingehalten werden. Kein Standort darf geschlossen werden und kein Beschäftigter gekündigt werden. Das ist die Verantwortung, die Siemens eingegangen ist. Und diese Verantwortung werden Sie jetzt kräftig erinnern, Kolleginnen und Kollegen.
Zuvor hatte die Konzernführung erstmals die Belegschaft über die Kürzungspläne direkt informiert, bei der Gesamtbetriebsratssitzung mit 600 Siemens-Arbeitnehmervertretern aus ganz Deutschland. Zu der IG Metall-Kundgebung vor der Tür, dort kamen 2500 Mitarbeiter der Siemens-Standorte bundesweit, aus Görlitz, Leipzig und Offenbach zum Beispiel. Das Unternehmen aber hält trotzdem an den Kürzungsplänen fest, sagte Janina Kugel aus dem Siemens-Vorstand, zuständig für Personal.
Wir haben die Pläne wirklich klar durchdacht und auch wirklich lang daran gearbeitet. Der Markt befindet sich in einem strukturellen Wandel. Und einem strukturellen Wandel, in dem Sie die Kapazitäten in Ihren Werken nicht mehr ausgelastet bekommen, sind Sie nicht mehr wettbewerbsfähig.
Begründungen, die so oder so ähnlich auch die Mitarbeiter anderer großer Metallunternehmen kennen. Einschnitte und Stellenkürzungen sind ein allgegenwärtiges Thema, erzählen Sie. Entsprechend groß ist das Mitgefühl auf der Solidaritätskundgebung. Und es ist betriebsübergreifend, sagt Betriebsrat Silvio Weigelt von MAN Diesel und Turbo Berlin.
Es gibt ja Leute, die sagen, Siemens und die MAN, wir sind in einigen Geschäftsfeldern Konkurrenten. Sind wir sicherlich auch in der Welt, wo die Aufträge vergeben werden, wenn es darum geht, Aufträge zu erhalten. Aber die Leute, die dort betroffen sind, in den Büros und den Werkstätten, das sind für mich keine Konkurrenten, das sind Kollegen. Und die gehören halt zusammen, die gehören Seite an Seite, wenn es darum geht, um die Arbeitsplätze zu kämpfen.
Uwe Föhre, Betriebsrat bei Daimler wiederum, sieht einen Kahlschlag, der seit Jahren schon durch die Metallbranche, aber auch andere Wirtschaftszweige geht.
Und es geht letztendlich immer nur darum, die Belegschaften, die noch einen sehr guten Tarifvertrag haben, die noch organisiert sind über Betriebsräte, über Gewerkschaften, egal ob Verdi, Bergbau, Chemie, wo man guckt, da die guten Entlohnungen und Gehaltsbedingungen abzuschaffen und auszugründen in kleine Betriebe, Unterbetriebe, ohne Betriebsratsstrukturen, sodass man weit ab von Tarif zahlen kann.
Gespräche mit der Konzernleitung gebe es nach wie vor nicht. Von der erwarte man echte Perspektiven, so die IG Metall.
Heute Abend wird alles klar sein. So hat es Horst Seehofer angekündigt, aber noch ist unklar, ob sich der Machtkampf in der CSU tatsächlich dem Showdown nähert. Nach dem verheerenden Ergebnis bei der Bundestagswahl steht Seehofer massiv unter Druck, als CSU-Chef und als bayerischer Ministerpräsident. Wie eine Lösung beim Thema Führungspersonal aussehen könnte, darüber will Seehofer heute am frühen Abend mit dem CSU-Vorstand beraten. Am Nachmittag bei der Sitzung der Landtagsfraktion gab es noch keine Ergebnisse, wohl aber Anzeichen für eine Entspannung. Aus München berichtet Eva Lell.
Der Druck im Kessel war groß, die Anspannung spürbar und die Gräben tief in Fraktion und Partei. Schon vor der Sitzung im Bayerischen Landtag betonten viele, sie wollen jetzt nur noch Geschlossenheit. Auch Horst Seehofer beteuerte,
dass ich alles von meiner Person her beitrage, dass wir zu einer Harmonie und einer Kameradschaft und Kollegialität in der CSU wieder zurückkehren. Das ist mein Hauptziel. Deshalb spreche ich auch mit Hauptbeteiligten.
Vor der Sitzung sagte der CSU-Chef auf Nachfrage, er werde auch mit Markus Söder sprechen. Er sei seit kurzem in so wörtlich intensivem Kontakt mit ihm. In der Sitzung dann wurde kein einziger Name genannt, es fielen keine Entscheidungen. Horst Seehofer äußerte sich auch nicht über eine mögliche Ämtertrennung, berichtet der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Josef Zellmeier.
Er hat nichts Konkretes dazu gesagt. Er hat gesagt, es ist eine Variante von mehreren, aber das wird eben bei den Gesprächen mit allen Beteiligten erforscht, was man am besten macht.
Keine Festlegungen, keine Entscheidungen. Dennoch sprachen alle nach der Sitzung davon, dass die CSU jetzt auf einem guten Weg sei. Auch Seehofers Dauerkonkurrent Markus Söder.
Also das wichtigste Ziel ist, dass wir am Ende zu geschlossenen, gemeinschaftlichen Ergebnissen kommen. Und wir haben heute, glaube ich, einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir wieder geschlossen sind. Wir werden jetzt eine Reihe von Gesprächen führen. Und unser klares Ziel ist, eine gemeinschaftlich starke Formation zu haben.
Söder hat sich dem Vernehmen nach gleich nach Horst Seehofer zu Wort gemeldet, Geschlossenheit betont und dafür langen Applaus bekommen von der Fraktion. Die Erleichterung sei spürbar gewesen, heißt es. Söders Vertrauter Albert Füracker interpretiert die Sitzung als Punktgewinn für Markus Söder.
Alles, was jetzt heute besprochen wurde, geht in die Richtung, dass offensichtlich die Bereitschaft aller groß ist, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Seehofer will Markus Söder, den er jahrelang verhindern wollte, nun also mit einbinden. Abgeordnete, die Söder kritisch sehen, wollen das so nicht verstanden haben. Sie berichten davon, dass Seehofer in der Sitzung alles offen gelassen habe. Klaus Stöttner ist ein Unterstützer von Ilse Aigner, der Wirtschaftsministerin, die vor wenigen Tagen eine Urwahl ins Spiel gebracht hatte.
Markus Söder ist einer der klugen und starken Minister bei uns. Aber es wird sicher nicht sein, dass nur ein Mann die Mannschaft führt, sondern es muss ein großes Team sein. Und auch wenn man sich einigt, wird es mit Sicherheit eine Gemeinschaftsentscheidung sein.
Überraschend kurz war die Fraktionssitzung. Am Vormittag, vor dieser Sitzung, hatten sich bereits die Bezirkssprecher der CSU-Fraktion getroffen, unter anderem Ilse Aigner, Markus Söder, Joachim Herrmann und Thomas Kreuzer. Aus dieser Sitzung verlautete, es sei die Tendenz erkennbar, dass es auf Söder als Ministerpräsident und Seehofer als Parteichef in Berlin hinauslaufe. Offiziell bestätigen wollte das niemand. Auf Seehofers künftige Rolle in Berlin angesprochen, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer nur:
Natürlich haben wir als Delegation, wir sind immer geschlossen aufgetreten, sehr von der Erfahrung von Horst Seehofer in der Verhandlungsführung und von seinen Berliner Erkenntnissen profitiert.
Schon heute Nachmittag hat Seehofer wohl weitere Gespräche geführt.
Heute Abend wird alles klar sein.
Das hatte Seehofer am Mittag gesagt. Ob damit der Zeitplan gemeint ist oder die Komplettlösung, das blieb bisher offen.
Soweit der Bericht von Eva Lell über die Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München. Seit 18 Uhr tagt nun der CSU-Vorstand und vor Ort ist mein Kollege Nikolaus Neumeier. Herr Neumeier, heute Abend wird alles klar sein, hat Seehofer gesagt. Womit rechnen Sie? Wird er eine Lösung präsentieren oder nur einen Zeitplan?
Also ich bin da etwas skeptisch. Zeitplan ja, das kann ich mir vorstellen, denn das war ja auch schon Thema in der Landtagsfraktion und der würde so aussehen, dass man vielleicht so um den 4.12. rum ein klares Paket auf den Tisch legt, wie man sich die Zukunft der CSU vorstellt in den entscheidenden Ämtern und mit welcher Aufstellung. Das wäre das eine. Ich halte es auch für denkbar, dass Seehofer heute schon einmal klar macht, dass er nicht als Spitzenkandidat für die Landtagswahl zur Verfügung steht. Das würde also die Theorie unterstützen, dass alles auf eine Ämterteilung, auf eine Machtteilung hinausläuft. Aber vielleicht wagt er sich noch nicht so weit vor. Er hat zwar gesagt, heute Abend ist alles klar. Bei Seehofer muss man immer vorsichtig sein. Das könnte sein, dass für ihn alles klar ist, dass er das aber noch lange nicht allen anderen mitteilt.
Heute Nachmittag gab es Gerüchte, dass Seehofers Rivale Markus Söder das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen könnte. Die wurden dann aus der CSU dementiert. Ist diese Lösung vom Tisch?
Nein, die ist nicht vom Tisch, aber sie ist auch nicht so beschlossen worden heute. Das war vielleicht wirklich auch einer Zuspitzung geschuldet. Also im Moment gibt es überhaupt keine Diskussion über Namen. Also wer jetzt von Markus Söder ausgeht oder von Horst Seehofer als Parteichef weiter, darüber wurde heute definitiv noch nicht gesprochen. Es war ein Tag, würde ich sagen, der viel von Andeutungen, von Gesten, von Symbolik auch gelebt hat oder immer noch lebt. Also die Landtagsfraktion hat genau mal hingehört, was hört man denn zwischen den Zeilen raus? Wie hat man es verstanden, dass sich eben Markus Söder direkt auf Seehofer gemeldet hat in der Fraktionssitzung? Und das waren alles bei den Zuhörern positive Signale. Aber da ist man, glaube ich, auch einmal zufrieden, dass der Streit nicht weitergeht. Und andererseits könnte man sagen, ist es Seehofer ja auch gelungen, die Fraktion wieder einzuwickeln, für sich einzunehmen und etwas Zeit und auch Ruhe zu gewinnen.
Wenn es eine Ämtertrennung geben sollte, wenn also Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt nicht mehr in einer Hand wären, wie Sie ja angedeutet haben, welchen Platz hätte Seehofer in diesem Modell?
Der wäre dann ganz klar der Parteichef. Seehofer hat heute lange auch nochmal von der Situation in Berlin gesprochen und wie notwendig es ist, dass man dort mit einer Stimme spricht, was in der Vergangenheit auch gelungen wäre in Berlin, jetzt bei den Sondierungsgesprächen. Also das Szenario ist für mich relativ klar. Wenn es zu einer Bundesregierung kommt, dann würde Seehofer wohl als Parteichef in Berlin sitzen und auch Teil einer neuen Bundesregierung sein. Er hat immer gesagt, der Parteivorsitzende muss in Berlin sein und dann müsste er logischerweise vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten und dann könnte Markus Söder wahrscheinlich eben übernehmen oder auch eine andere Person. Also übernahmen, wie gesagt, heute noch nicht gesprochen worden. Aber ich sehe Seehofer am ehesten in Berlin.
Soweit Nikolaus Neumeier live aus der CSU-Parteizentrale. Danke nach München. Die Mühlenstraße in der Kleinstadt Mölln, heute vor 25 Jahren. Molotow-Cocktails fliegen gegen ein Haus, das von zwei türkischen Familien bewohnt wird. Schon bald brennt das Gebäude lichterloh. In den Flammen sterben eine 51 Jahre alte Frau und zwei ihrer Enkelinnen. Die Täter sind Neonazis. Und es ist das erste Mal, dass in Deutschland Menschen bei fremdenfeindlichen Anschlägen getötet werden. Heute haben in Mölln Christen und Muslime gemeinsam an die Opfer erinnert. Aus Mölln berichtet Katrin Bohlmann.
Immer noch sitzt der Schmerz tief, die Verletzungen sind groß, Tränen fließen, Hinterbliebene liegen sich in den Armen am 25. Gedenktag der Mölner Brandanschläge. Genau genommen gibt es zwei Gedenkveranstaltungen in Mölln. Einmal die Mahnwache vor dem Brandhaus in der Mühlenstraße, mitorganisiert von Ibrahim Aslan. Er ist eines der Opfer. Als 7-Jähriger überlebte er die Brandanschläge nur knapp. Seine Großmutter rettete ihn. Sie selbst wurde in den Flammen getötet. Heute, mit 32 Jahren, kommen erneut die Gefühle wieder hoch, sagt Ibrahim Aslan. Er organisiert seine eigene Gedenkveranstaltung in Mölln.
Also wir gedenken jedes Jahr auf die solidarische Art. Diese Menschen, die hier sich versammelt haben vor dem Haus, die sind hier aus reiner Solidarität. Die sind nicht hier, um irgendwelche Politiker zu sehen. Die sind nicht hier, um einen Profit draus zu ziehen, sondern die sind hier, um der Familie beizustehen, solidarisch zu sein und der Gesellschaft zu zeigen, die Gedenkveranstaltung der Betroffenen ist die authentische Gedenkveranstaltung. Alles andere ist halt eine Inszenierung.
Ibrahim Aslan ist seit Jahren im Streit mit der Stadt Mölln. Er kritisiert, die Stadt würde der Opfer nicht gerecht gedenken. Sein Vater, Faruk Aslan, er hat Mutter, Tochter und Nichte beim Brandanschlag verloren, sieht das anders. Auch wenn ihm nach 25 Jahren immer noch das Herz blutet, wie er sagt, wolle er mit der Stadt Mölln, seiner Heimatstadt, Frieden haben.
Wenn man sich gegenseitig gut versteht und sich die Probleme miteinander austauscht, dann schafft man, glaube ich, auch, dass man auch innere Ruhe innen drin hat. Und dank den Menschen, die hier sind, geben uns immer Kraft, jedes Jahr, wenn wir hier sind. Und deswegen, ja, ich kann meine Gefühle nicht erzählen.
Auch der türkische Botschafter Aydin, die Migrationsbeauftragte Özus und der Staatssekretär des schleswig-holsteinischen Innenministeriums Gerz danken der Stadt Mölln für ihr Engagement zum Gedenktag. Gemeinsam müssen alle gegen Rassismus in Deutschland ankämpfen, sagt die Migrationsbeauftragte Özus.
Ja, es ist besonders traurig, dass heute verbale Brandstiftung wieder so deutlich stattfindet und dass an einem Ort zu sagen, wo vor 25 Jahren zwei Mädchen und ihre Großmutter wirklich verbrannt worden sind. Also ich kann das gar nicht genug unterstreichen. Das muss eigentlich auch den letzten wachrütteln in Deutschland.
Die geladenen Gäste haben am Brandhaus in der Mühlenstraße Kränze niedergelegt. Zur Stunde stehen sie am Gedenkstein in der Ratzeburger Straße, wo das zweite Anschlagshaus stand. Es ist mittlerweile abgerissen worden. Heute Abend gibt es die Abschlussveranstaltung mit neuen Reden. Unter anderem wird erstmals seit vielen Jahren auch Ibrahim Aslan reden.
Die Lage der Rohingyas in Myanmar ist oder war zumindest mehr als schwierig. Die muslimische Minderheit wird in dem buddhistischen Land diskriminiert und verfolgt. Vor der Gewalt des Militärs flohen über 600.000 Rohingyas ins Nachbarland Bangladesch. Auch dort leben sie allerdings teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen in überfüllten Lagern. Jetzt gibt es Hoffnung auf ein Ende der Tragödie. Myanmar will die Flüchtlinge zurücknehmen. Ein entsprechendes Abkommen mit Bangladesch wurde heute unterzeichnet. Doch viele Flüchtlinge haben, wie Holger Senzel berichtet, Angst vor einer Rückkehr.
Alle haben ihre eigene Geschichte. Und all diese Geschichten sind traurig. Handeln von erschossenen Ehemännern und Söhnen, vergewaltigten Frauen und Töchtern, niedergebrannten Dörfern. 830.000 Schicksale im Dreck der Elendslager in Bangladesch. Nicht genug zu essen, zu wenig sauberes Trinkwasser, kaum Medizin. Doch schon bald sollen die ersten Rohingya aus den Flüchtlingscamps in Bangladesch in ihre Heimat Myanmar zurückkehren dürfen. Darauf haben sich die beiden Länder heute geeinigt, so postete es der Außenminister in Naypyidaw auf Facebook. Doch die Menschen in den Lagern sind misstrauisch.
Ich traue der Regierung von Myanmar nicht. Ich bin schon zum dritten Mal in meinem Leben geflohen. So ist das immer. Ich werde erst zurückkehren, wenn ich die Staatsbürgerschaft von Myanmar bekomme.
Doch genau das wird vermutlich nicht passieren. Burmesische Staatsbürgerschaft für Rohingya ist kein Thema für die Regierung in Myanmar. Selbst de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi spricht bis heute nicht von Rohingya, weil das deren Anerkennung bedeuten würde. Für die meisten Burmesen sind es Bengali, also Menschen aus Bangladesch, auch wenn sie seit Generationen in Myanmar leben. Buddhistische Mönche riefen zu regelrechten Hetzjagden auf die muslimische Minderheit auf. Muslime seien Terroristen, impften selbst Äbte in karmesinroten Roben ihren Zuhörern bei Kundgebungen ein. Sie müssten vertrieben werden. Bilder eines aufgepeitschten Mobs, der mit Knüppeln Rohingya jagte, gingen um die Welt. Der benzingetränkte schwarze Rauch brennender Dörfer verdunkelte den Himmel über dem Rakhine-Staat. Und in diesen Hass sollen die Rohingya zurückkehren? Die Vereinten Nationen sprachen in seltener Klarheit von ethnischer Säuberung, präsentierten Satellitenaufnahmen von Armeesoldaten, die Flüchtenden in den Rücken schießen. Erst unter massivem Druck internationaler Kritik äußerte sich Aung San Suu Kyi öffentlich zur Lage im Rakhine-Staat und sagte allen Ernstes, sie wolle gern herausfinden, wieso diese Menschen so massenhaft fliehen.
We want to find out why this exodus is happening.
Internationaler Druck mag auch zu dem heute unterzeichneten Abkommen geführt haben. Einstweilen ist es nicht mehr als eine Absichtserklärung, ein schwammiger Grundsatzbeschluss mit vielen offenen Fragen und ungeklärten Details. Nicht konkreter als die damalige Einladung Aung San Suu Kyis an die Flüchtlinge, nach Myanmar zurückzukehren. Eine Geste guten Willens, die von der internationalen Gemeinschaft gutiert wurde. Aber wer mag sagen, ob sie wirklich ernst gemeint war? Unabhängig von allen politischen Erklärungen ist die aktuelle Situation die, dass die Vertriebenen Angst haben vor dem Hass, der ihnen in Myanmar entgegenschlägt, und die Burmesen im Rakhine-Staat sie auf keinen Fall zurückhaben wollen.
Seit mehr als einer Woche wird im Südatlantik ein argentinisches U-Boot vermisst. An Bord sind 44 Menschen. Schon gestern lief die Frist aus, bis zu der die Besatzung theoretisch noch Sauerstoff haben könnte. Doch jetzt wird eine neue Theorie über das Unglück und seine Ursache wahrscheinlicher. Ivo Maruschik berichtet.
An Bord des vermissten argentinischen U-Boots muss sich eine schwere Explosion ereignet haben. Das hat jetzt die argentinische Marine bestätigt. Unterwassermikrofone hatten am Mittwoch vor einer Woche im Südatlantik ein sehr kurzes, aber lautes Geräusch aufgezeichnet, rund 3 Stunden nach dem letzten Funkkontakt mit dem U-Boot. Die Aufzeichnungen konnten anscheinend erst jetzt ausgewertet werden. Das Muster entspricht einer Explosion, sagte der Sprecher der argentinischen Marine. Sowohl die USA als auch die Organisation zur Überwachung von Atomversuchen betreiben weltweit Messstationen, unter anderem um Kernwaffentests aufzuspüren. Heute hat auch diese Organisation in Wien bestätigt, dass sie ein Explosionsgeräusch im Südatlantik festgestellt hat. Und die Informationen dazu lassen die Hoffnung für die Besatzung der San Juan schwinden. Der Ursprung des Geräuschs liegt knapp 50 Kilometer von der letzten bekannten Position der San Juan entfernt, genau auf der Route, die das U-Boot vermutlich eingeschlagen hatte. Die San Juan hatte am Mittwoch vor einer Woche einen Batterieschaden gemeldet. Seitdem fehlt jede Spur von dem U-Boot. An Bord waren 44 Seeleute. Nach wie vor konnte die San Juan aber nicht geortet werden. Deswegen soll die groß angelegte Suchaktion im Südatlantik fortgesetzt werden, bis das U-Boot gefunden wird.
Sterben in Deutschland Menschen früher an Krebs, weil sie von unerfahrenen Ärzten operiert werden? Eine neue Studie kommt zu diesem Ergebnis. Das Problem sind offenbar Kliniken, die zu wenig Erfahrungen mit komplizierten Operationen haben. Der AOK-Bundesverband hat heute die Studie vorgestellt. Marcel Heberlein berichtet.
Es klingt sofort einleuchtend. Wer eine Operation oft macht, kann sie besser. Wer sie selten macht, bei dem geht öfter mal was schief. Genau das zeigen die Zahlen des Qualitätsmonitors. Häufig werden demnach schwierige Krebs-OPs wie Lungen- oder Speiseröhrenkrebs auch in den Kliniken gemacht, die nur wenige solcher Fälle behandeln. Mit schwerwiegenden Folgen für die Patienten. Wenn bei Lungenkrebs nur noch die Kliniken operieren würden, die das oft machen, so errechnet der Qualitätsmonitor, dann könnte man die Zahl der Todesfälle um 20% reduzieren. Das wären 74 Tote weniger pro Jahr, sagt Thomas Manski, einer der Autoren der Studie.
Ganz Deutschland ist ja mit Leitplanken bewährt. Also in der Medizin fehlt es an solchen Leitplanken, wenn man so will. Die könnte man deutlich mehr tun, um Todesfälle zu vermeiden.
Regional gibt es starke Unterschiede. In Berlin sieht es vergleichsweise gut aus. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage besonders dramatisch. 3/4 aller Patienten mit Lungenkrebs werden dort in Krankenhäusern behandelt, die die Mindestfallzahl der Krebsgesellschaft nicht erreichen. Die fordert, dass eine Klinik im Jahr mindestens 75 Lungenkrebsfälle behandelt. Die Krankenkasse AOK und die Krebsgesellschaft fordern, dass Mindestfallzahlen für alle schweren Krebs-OPs eingeführt werden und nicht mehr jede Klinik alles macht. Bei Krebs-OPs am besten behandelt werde man in zertifizierten Kliniken. Wo es da die nächste im Umkreis gibt, können Patienten zum Beispiel bei der Krebsgesellschaft erfragen. Auf jeden Fall sollte man nicht einfach blind die nächste Klinik am Wohnort nehmen.
Soweit der Bericht von Marcel Heberlein und zum Schluss noch ein Blick auf den Fußball. Eigentlich sollte es für die Fans des 1. FC Köln das Spiel des Jahres werden, heute in der Europa League. Der große FC Arsenal aus England ist zu Gast in Köln, doch sportlich läuft es bei den Kölnern aktuell alles andere als gut. Tabellenletzter in der Bundesliga und letzter sind sie auch in der Europa League Gruppe H. Sabine Töpferwien ist für uns live im Stadion. In wenigen Minuten um 19 Uhr ist Anpfiff. Lassen sich die FC-Fans von der aktuell schwierigen Situation die Stimmung vermiesen?
Nein, absolut nicht. Das Stadion ist mit 46.000 Zuschauern ausverkauft. Es herrscht wenige Augenblicke vor dem Anpfiff eine fantastische Stimmung. Alle wollen natürlich den Frust wegblasen und wollen heute gegen den FC Arsenal aus London im Spiel des Jahres, vielleicht in dem Vereinsspiel seit 25 Jahren auf internationaler Bühne, zeigen, dass der erste FC Köln doch besser ist als gegenwärtig seine Situation in der Bundesliga und auch tabellarisch in der Europa League. Eine lange, lange Verletztenliste macht es dem Kölner Trainer Peter Stöger schwer. Er hat 11 Fitte aufgeboten, aber Bittencourt fehlt, der Nationalspieler Hector Risse und auch Zoller. Das ist bitter. Beim FC Arsenal kennen wir Per Mertesacker, den deutschen Weltmeister. Er ist der Kapitän und führt den Sechsten der Premier League hier an, der sich bereits vorzeitig für das 16. Finale qualifiziert hat und deshalb vielleicht heute hier dem ersten FC Köln nicht alles abverlangt. Wir sind gespannt.
Sabine Töpperwien berichtete live aus Köln. Und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.